Ich grüße euch. Mein Name ist Markus Schwarze. Und ihr könnt gerne die Präsentation starten, Jungs. Es ist so schön, euch zu sehen.
Ebenso.
Kinder Gottes. Halleluja. Heilige. Mega. Könige und Priester. Und wer jetzt verschämt lacht, für den ist das heute der entscheidende Tag. Für mich war die Vorbereitung entscheidend. Die Schlacht um deine Gedanken gewinnen. Weißt du, wer ich bin? Gerade haben wir es gesungen, oder? Ich bin Gottes Kind. Schwappdidu, er kennt meinen Namen. Er liebt mich so, wie ich bin. Ich bin froh, dass ich mir zumindest "Weißt du, wer ich bin" gewünscht habe. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich Petra einen Vorwurf gemacht, die ganze Predigt schon vorwegzunehmen. Aber wir sind ja Erwachsene. Wir brauchen es ein bisschen sachlicher. Wir brauchen es ein bisschen theoretischer. Ich habe versucht, es aufzuarbeiten. Aber eigentlich ist es ein Thema des Herzens. Es gibt zwei Beobachtungen. Eine kommt aus dem Buch Neues Leben, Neue Identität. Das ist schon ein bisschen älter, ich glaube 20 Jahre. Es ist das Buch, nach dem wir unsere Predigtreihe gerade richten. Und Neil Anderson, der Autor, beschreibt, dass es in den USA, aber das Gleiche gilt auch in Deutschland, denn wir machen ja zeitversetzt alles ein bisschen nach, eine Tendenz gibt. Und dass während früher die Erkältung die Volkskrankheit Nummer 1 war, ist es heute die Depression. Und ich kann das unterschreiben für Deutschland. Es gibt ganz viele mittelschwere depressive Episoden, es gibt depressive Verstimmungen und ich bin mir sicher, es trifft auch auf viele in diesem Raum zu. Depression, das habe ich schon mal gesagt, ist Erkennen der eigenen Schwachheit gepaart mit Hoffnungslosigkeit. Und während es gut ist, die eigene Schwachheit zu erkennen, ist es fatal, keine Zuversicht zu haben. Und genau dem wollen wir begegnen. Und eine andere Volkskrankheit, darüber schrieb die Zeit in einer Ausgabe der letzten Wochen, ist der Narzissmus. Es ist so, wenn ich mich nicht um mich selber und meine Bedürfnisse kümmere, dann wird es niemand tun. Fatal, zerstörerisch für dich selber und für eine Gesellschaft. Und deshalb ist die Schlacht, um deine Gedanken zu gewinnen. Und als ich es mit meiner Frau besprochen habe, hat sie gesagt, es müsste eigentlich die Schlacht um deine Gefühle gewinnen heißen. So entscheidend. Und weil wir an unsere Gefühle nicht so richtig herankommen, heißt es trotzdem die Schlacht, um deine Gedanken zu gewinnen. Um deine Gedanken, um dein Vertrauen darum, was wahr ist. Ich möchte euch nicht, nächste Folie bitte Jungs, im Unwissenden lassen, was das Ziel meiner heutigen Rede ist. Und spannenderweise, es steht in der Bibel, 1. Timotheus 1, Vers 5, und Paulus macht hier seinem Menti, seinem Kindfreund sozusagen, klar, dass das Ziel jeder Predigt ist. Dass das Ziel ist von allem, was heute in Gottesdiensten gesagt wird, wenn es sich nach dem Wort Gottes richtet. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe, die aus einem reinen Herzen und einem guten Gewissen kommt, aus einem ungeheuchelten Gott vertrauen. Und ich hoffe, dass sich jetzt etwas in dir regt. In mir regt sich etwas, wenn ich so etwas höre. In mir regen sich zwei Sachen. Die eine ist, dass ich sage, boah, wie cool wäre die Welt, wenn sich alle liebevoll, verständnisvoll, rücksichtsvoll, geduldig, gütig, barmherzig, wohlwollend begegnen würden. Wie schön wäre diese Welt. Das ist das eine, was sich in mir regt. Und ich denke, ja, es ist wahr. Und das andere, und wenn es sich in dir regt, dann ist das okay, okay? Wenn es sich das auch in dir regt, dann ist es okay, dann ist es sogar richtig. Das andere ist, wie soll ich das denn bitte aus mir selbst herauspressen? Das geht doch gar nicht. So kann doch kein Mensch sein. Du darfst ehrlich zu dir sein. In mir regt sich das, wenn ich sowas höre. In mir regt sich sowas, wenn ich höre, das höchste Gebot ist, Gott zu lieben mit meiner ganzen Kraft, mit meinem ganzen Verstand, mit all meinem Wollen, mit all meinem Sein und meinen Nächsten wie mich selbst. Wie soll das funktionieren? Und ich denke, viele von euch wissen das schon, aber ich möchte euch so eine ganz kleine Zusammenfassung geben. Das Ziel ist Liebe. Und entscheidende Voraussetzung, ihr seht das oben rechts in meiner Folie, entscheidende Voraussetzung ist Vertrauen. In Hebräer 11, Vers 6 steht, wer sich Gott nähern möchte, der muss glauben, dass es ihn gibt. Amen. Irgendwie klar, als Voraussetzung, oder? Wenn ich mich Gott nähern will, dann muss ich glauben, dass es ihn gibt. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Dass es sich lohnt, ihn zu suchen, weil wenn wir ihn finden, dann wird etwas Gutes dabei herauskommen. Ansonsten würde ich mich auch gar nicht auf die Suche machen, oder? Ich suche doch nicht jemanden, der mir eine Tracht Prügel verpasst. Es geht um unsere Bedürfnisse und darum zu vertrauen, dass Gott fähig ist, unsere Bedürfnisse zu stillen. Denn wie soll ich die Bedürfnisse anderer stillen? Wie soll ich mit anderen geduldig sein? Wie soll ich ihnen gegenüber gütig oder wertschätzend sein, wenn ich selber nichts davon habe? Ich habe es ja nicht aus mir selbst heraus. Ich brauche eine externe Quelle, etwas von außen, was es mir gibt, was mir die Möglichkeit verschafft, andere zu lieben. Gott kennt meine Bedürfnisse und ist fähig, sie zu stillen. Mein Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel, diese drei Begriffe sind exemplarisch. Natürlich haben wir noch viel mehr Bedürfnisse. Mein Bedürfnis nach Sicherheit. Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Mein Bedürfnis nach Versorgung trastet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere, Kleidung, Nahrung, wird euch gegeben werden. Mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Keiner von uns kann alleine überleben. Wir alle haben soziale Bedürfnisse. Wir alle brauchen andere Menschen, brauchen Kontakt, brauchen Nähe, brauchen Intimität. Gott ist vertrauenswürdig. Und wenn wir ihn suchen, ist er treu und gerecht. Er wird sich um unsere Bedürfnisse kümmern. Und die Basis ist unveränderbar angenommen zu sein. Es ist so wichtig, dass wir es irgendwie schaffen, unser Herz, dass wir es irgendwie schaffen, unser Gefühl davon überzeugt zu bekommen, dass wir bedingungslos angenommen sind. Es gibt keine Bedingung. Es ist nicht, wenn du das machst, dann nehme ich dich an. Wenn jenes passiert, der Mond und die Sonne in dieser oder jener Konstellation stehen, dann bin ich angenommen. Nein, ich bin angenommen bei Gott. Und nicht nur einmal. Bei manchen von uns, bei mir ist das teilweise so, dann denke ich so, ja stimmt, damals, als ich mein Leben Gott übergeben habe, da hat er mich angenommen. Aber seither habe ich ja so viel falsch gemacht, ich glaube, jetzt gilt es nicht mehr. Das ist Blödsinn. Es ist vorbehaltlos. Gott wusste doch schon, was passiert, nachdem er dich angenommen hat, nachdem du dich ihm anvertraut hast. Er wusste doch, dass da wieder was passieren wird, was das Potenzial hat, dich von ihm zu trennen. Und auch dafür hat er vorgesorgt. Es war vorbehaltlos und es bleibt vorbehaltlos. Und es bleibt vorbehaltlos und es bleibt bedingungslos und es bleibt vorbehaltlos, egal was passiert ist. Du bist angenommen, ich bin angenommen. Und Gottes Liebe ist überfließend. Wir lesen im Johannesevangelium von einer Begegnung von Jesus mit einer Frau an einem Brunnen. Und er sagt ihr, was sie alles falsch gemacht hat. Und gleichzeitig vermittelt er ihr, wenn du und ich, wenn wir in bleibendem Kontakt bleiben, wenn du annimmst, dass Gott dich angenommen hat, dann wird in dir eine Quelle entstehen. Und diese Quelle, so lesen wir auch im Johannesevangelium, diese Quelle wird so stark sein, dass Ströme lebendigen Wassers von dir, von mir, von unserem Leib fließen werden. Das ist die Liebe Gottes. Es ist Vertrauen, dass Gott fähig ist, zu jeder Zeit alle meine Bedürfnisse zu kennen und zu stillen. Und es ist zu wissen, dass es unveränderbar ist, dass ich angenommen bin bei ihm. Es kommt auf unsere Haltung an, auf unseren Glauben an. Und ich möchte euch auffordern, einmal aufzustehen. Könnt ihr einmal aufstehen? Bitte. Danke. Bedeutet mir viel. Dankeschön. Und ich habe, nächste Folie bitte, eine Proklamation vorbereitet. Niemand zwingt dich, das zu sagen. Aber ich möchte, dass du dir das einmal durchliest. Und ich möchte das gleich einmal laut aussprechen. Und wenn du möchtest, dann darfst du es mitsprechen. Es wäre mein Wunsch für dich, weil ich glaube, dass es etwas verändern kann in deinem Leben. Ich lese es einmal vor, noch nicht mitsprechen. Ich lese es einmal vor. Ich setze mein ganzes Vertrauen darauf, zu jeder Zeit Zugang zu Gottes unveränderbarer Liebe zu haben. Er kennt jedes meiner Bedürfnisse. Er hat die Macht, es zu stillen, und er wird es auch tun. Seid ihr bereit, das einmal zu sagen? Mega. Zusammen. Ich setze mein ganzes Vertrauen darauf, zu jeder Zeit Zugang zu Gottes unveränderbarer Liebe zu haben. Er kennt jedes meiner Bedürfnisse. Er hat die Macht, es zu stillen, und er wird es auch tun. Amen.
Amen.
Ihr seid so mutig. Nächste Folie bitte. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Daniel, du hast dein Baby gerade rausgebracht, oder? Schade. You couldn't know. I've got a picture of him. Es ist nicht wirklich von Raphael, aber es ist ein Baby. Es ist ein Neugeborenes. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Wann ist das passiert? In dem Moment, in dem du gesagt hast, ja, ich nehme das Angebot an. Meine Schuld ist vergeben. Ich vertraue mich Gott an. Du bist versöhnt worden mit Gott. In diesem Moment ist etwas Neues entstanden. Eine neue Kreatur. Wir sprechen von der Wiedergeburt. Deshalb habe ich dieses Bild ausgewählt. Ist jemand in Christus, und das ist in diesem Moment passiert, ist er eine neue Kreatur. Symbolisiert wird das in der Taufe, in dem Untertauchen, Sterben mit Gott und wieder auferstehen als eine neue Kreatur. Und ich sage das nicht ohne Grund. Am 23.06. planen wir einen Taufgottesdienst auf unserem Royal Ranger Gelände, also nicht nur Taufe, sondern auch noch cooles Ambiente. Und wenn du merkst, dass Gott dein Herz bewegt, dann lass dich taufen. Und wenn du noch Fragen dazu hast, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin mir nicht sicher, ob das, was als Kind mir als Segen widerfahren ist, als ich in einer Kirche als Kind mit Wasser besprenkelt wurde, getauft wurde, ob das zählt oder nicht, dann such dir jemanden, mit dem du das besprechen kannst. Du kannst mich ansprechen, du kannst meine Frau Kerstin ansprechen, du kannst unseren Pastor ansprechen oder seine Frau. Such dir jemanden, mit dem du das besprechen kannst. Eine neue Kreatur. In Römer 12, Verse 1 und 2 lesen wir, die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. In einer neuen Art und Weise zu denken, damit ihr beurteilen könnt, ob es Gottes Wille ist. Ob es der Liebe entspricht. Ich habe hier mal was mitgebracht, das ist aus einem Seminar, das ich auf der Mitarbeiterkonferenz des Mülheimer Verbandes besucht habe zu diesem Thema, Ganz werden als entspannter Lebensstil. Monika Wegener, eine Schauspielerin, hat das gehalten. Und sie hat uns dieses Heft mitgegeben und am Anfang steht ein Fragebogen. Wie ist es um meine Liebesfähigkeit bestellt? Ganz spannende Fragen. Erste Frage, du kannst das selber für dich einordnen, du musst nicht die Hand heben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Andere Verkehrsteilnehmer fühlen sich von mir geliebt, wenn ich im Verkehr unterwegs bin. 1 bis 10? Ja, ist ja auch egal. Die Menschen in der Schlange vor mir im Supermarkt fühlen sich von mir geliebt. Kinder, die mich mal bei meiner Arbeit unterbrechen oder stören, fühlen sich von mir geliebt. Nachbarn, die mich anschnacken, fühlen sich von mir geliebt, weil ich mir Zeit für sie nehme. Menschen spüren mein Interesse daran, was sie mir erzählen, weil ich Rückfragen stelle und versuche zu verstehen, was dem anderen wichtig ist. Ihr Kleingruppen, ich hoffe, dass ich euch davon heute noch ein Foto schicken kann, dann könnt ihr das zu Hause noch mal ein bisschen ausführlicher durchgehen. Aber wenn du merkst, ich bin noch nicht überall bei 10, dann bleib dran. Also dann bleib dran hier bei der Predigt. Ich will versuchen, dir noch so ein paar Dinge an die Hand geben. Damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Eine neue Art zu denken. Ich möchte euch mal vorlesen, was Gott auch aus diesem Heft, was Gott nicht möchte, dass das herauskommt. Das sind die Früchte der Wege der Mühsal. Es ist das, wenn wir versuchen, die Dinge aus eigener Kraft zu tun. Ein erschöpftes Selbst, Lebensmüdigkeit, depressive Verstimmung, Funktionsmodus. Ich mache, ich funktioniere, ich stehe morgens auf, weil ich es halt immer so mache. Freudlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Süchte, Abhängigkeiten, kaputte Beziehungen, Lieblosigkeit, Neid, Bitterkeit, Streit, der sich verhärtet, Abwertung meiner selbst, Schuld, Gefühle, Scham, Angst, was wird passieren? Körperliche Symptome der Überforderung, unangemessene Wutausbrüche falschen Personen gegenüber. Es gibt ja so etwas wie heiligen Zorn, ne? Also Jesus hatte heiligen Zorn, als er den Tempel leergeräumt hat. Aber gegen wen hat sich dieser Zorn gerichtet? Gegen die Menschen, die ihm nicht geben, was er meinte, was sie ihm geben sollten? Nein, es ging um Gottes Haus, es ging um jemand anderes. Getrieben sein, mein Talent ängstlich einbuddeln. Wachsendes Verlangen, aus meinem falschen Christsein-Käfig auszubrechen. Kalter Ehrgeiz, fromm verkleidet. Das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht das, was Gott für dich will. Und das ist auch nicht das, was Gott will für die Menschen um dich herum. Das sind nicht Wege der Liebe. Jungs, nächste Folie bitte. Mega. In Hosea 4, Vers 6 richtet sich Gott an die Priester seines Volkes in seiner Zeit. Und er macht ihnen Vorwürfe und er sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Erkenntnis, Erkenntnis der Wahrheit ist die Antwort. Es geht darum, die Wahrheit zu erkennen und für mich anzunehmen. Weißt du, wer ich bin? Was ist Wahrheit? Wahrheit ist das, was stimmt, oder? Wahrheit ist das, was der Lüge begegnet. Und Wahrheit, das stimmt, das ist richtig. Und Wahrheit ist noch viel mehr. Wahrheit ist Gottes Geist. Johannes 4, Vers 14, Vers 17. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Das heißt, wenn du dich Gott anvertraut hast, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann ist sein Heiliger Geist in dir und dann ist Wahrheit in dir. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, haben wir gerade gelesen. Wahrheit macht frei. Jesus ist die Wahrheit. Er sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ruft uns auf, in ihm, in Jesus, dem Weinstock, zu bleiben. Und zum Schluss, Gottes Wort ist die Wahrheit. Das, was hier drin steht, oder in deiner elektronischen Bibel, oder in einer anderen Übersetzung, oder nicht mit Leder eingebunden. Die Bibel, da steht die Wahrheit.
Und die Wahrheit wird euch frei machen. Nächste Folie bitte, Jungs. Ich möchte euch jetzt einen Weg aufzuzeigen, wie die Wahrheit in uns Gestalt annimmt. Wie wir es schaffen, dass wir in Christus, in der Wahrheit leben. Dass wir den Kampf um unsere Gedanken und um unsere Gefühle siegreich führen. Und da gibt es einen zentralen Vers im 2. Korintherbrief, im 10. Kapitel, Verse 4 und 5. Das sind zwei zentrale Verse. Die Waffen Gottes sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Und hier ein ganz kleiner Einwurf. Natürlich ist es nicht falsch zu denken, okay? Und jeder von uns hat einen Verstand und Gott will, dass wir ihn gebrauchen. Und jeder von uns hat einen Willen und wir dürfen auch weiterhin einen Willen haben. Und jeder von uns hat Gefühle. Und es wäre der falsche Weg, zu versuchen, unsere Gefühle zu leugnen oder zu ignorieren. Nächste Woche wird Doro zu uns sprechen zum Thema erst echt sein, dann recht sein. Da geht es auch nochmal um unsere Gefühle und um den authentischen, um den ehrlichen Umgang mit unseren Gefühlen. Der Punkt ist, dass das, was wir glauben, das, was wir für die Wahrheit halten, das, worauf wir unser Vertrauen setzen, unsere Gefühle beeinflusst. An unsere Gefühle selber kommen wir schwer ran, aber an die Glaubenssätze unseres Lebens, da kommen wir ran. Und das ist das, wovon dieser Vers spricht, wenn es in den ersten beiden Zeilen heißt, die Waffen Gottes sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Andere Übersetzungen sprechen von Bollwerken oder, wie steht das hier? Festungen, genau. Was sind solche Festungen? Vier Beispiele. Minderwertigkeitsgefühle. Das ist eine Festung. Das ist verbollwerkte, eingeschanzte Lüge. Du bist nicht minderwertig. Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes Kind. Ich bin ein Heiliger. Ich bin ein König. Ich bin ein Priester. Wo ist da Minderwertigkeit? Wo ist da, oh, Entschuldigung, war, glaube ich, meine Schuld. Wo ist da, eigentlich bin ich ja auch gar nicht so wichtig. Das heißt nicht, dass du dich im Supermarkt aufspielen sollst wie der Großkotz. Aber es heißt, dass du ruhig was von dir halten darfst. Minderwertigkeit ist ein Bollwerk. Und wir brauchen Wahrheit. Wir brauchen die Waffen Gottes, wenn es sich in mir verfestigt hat. Ständige Manipulation ist ein Bollwerk. Das Gefühl, jeden und alles kontrollieren zu müssen. Und nicht die Möglichkeit zu haben, Gott etwas abzugeben und darauf zu vertrauen, dass er das schon regeln kann. Fehlgeleitete Sexualität ist ein Bollwerk. Gott hat die Sexualität geschaffen, damit Mann und Frau sie in der Ehe in einem sicheren Rahmen auf richtige Art und Weise genießen. Das ist Gottes Plan mit Sexualität. Und ich weiß, das ist ein schlimmes Thema oder ein schwieriges Thema in unserer Zeit. Deshalb habe ich auch lange überlegt, ob ich es anspreche. Aber ich glaube, das sagen zu dürfen. Das heißt nicht, dass ich Menschen verachte, die sexuell anders empfinden. Aber ich glaube, dass Gott diesen Menschen helfen möchte, ein besseres Leben zu führen, weil sie nicht mehr gebunden sind an Gedanken, die sich in ihnen verschanzt haben. Ungesunder Umgang mit Essen ist ein Bollwerk. Jedes Mal zu denken, boah, wie viel Kalorien hat das? Oder wie viel Punkte oder was auch immer. Es gibt Frauen, die wiegen 45 Kilo, stehen vorm Spiegel und denken, sie sind immer noch zu dick. Was für eine Lüge! Die Waffen Gottes sind mächtig, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Wir nähern uns dem Ende meiner Predigt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Nächste Folie bitte. Eine letzte Zusammenfassung. Die Schlacht um deine Gedanken gewinnen. Links habe ich geschrieben, die Lüge aufdecken heißt die Schlacht gewinnen. Ich denke, die Begriffe Lüge und Wahrheit habe ich jetzt oft genug in den Mund genommen, um euch klarzumachen, darum geht es mir. Es geht darum, Wahrheit in unserem Herzen, in unseren Gedanken regieren zu lassen und die Lüge zu besiegen. Was sind die 4 Wege, wie wir das schaffen können? Punkt Nummer 1, mit Gottes Wort füllen, um die Wahrheit zu kennen. Hört euch Predigten an, gute Predigten. Lest Gottes Wort, die Bibel, alleine und zusammen. Besucht Kleingruppen, wo darüber gesprochen wird. Sucht euch einen Minigruppenpartner, jemanden, der das mit euch durchspricht, mit dem ihr Spaziergänge macht. Einen Mentor, einen Seelsorger, wenn ihr selber nicht weiterkommt und so ein Bollwerk bei euch entdeckt habt. Eine Selbsthilfegruppe. Mit Gottes Wort füllen, um die Wahrheit zu kennen. Wenn du einen Gedanken hast, wie, wenn es darauf ankommt, bin ich doch auf mich allein gestellt. Könntest du sagen, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin errettet durch Jesu Blut. Ich bin teuer erkauft und gehöre zu Gott. Ich bin nicht auf mich allein gestellt. Ich kann niemandem wirklich vertrauen. Warum sollte ich sagen, ich kann nicht, wenn die Bibel sagt, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht? Ich muss das alleine schaffen. Warum sollte ich an irgendetwas Mangel haben, wenn ich doch weiß, dass Gott all meinen Mangel ausfüllt nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus? Wenn ich mich zumute, wie ich wirklich bin, passiert etwas Schlimmes. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerecht gemacht. Ich bin frei von Verdammnis. Das ist doch ein Gedanke der Verdammnis, oder? Wenn ich mich wirklich zumute, dann passiert etwas Schlimmes. Was soll denn Schlimmes passieren? Diese zwei Sachen, das geht ja noch weiter, weil es offensichtlich in unseren Gedanken auch weitergeht, diese zwei wertvollen Dokumente gibt es in unserem Foyer, die das eine liegt auf dem Stehtisch gleich, wenn ihr rauskommt, das andere auf so einem Sideboard beim Ausgang. Nehmt das mit. Der Vorschlag ist, mein Vorschlag, lest es. Lest es jeden Tag. Lest es laut. Stellt euch hin irgendwo vor, ans Fenster oder keine Ahnung, ans offene Wohnzimmer, muss ja kein anderer da sein. Und rezitiert es. Ich bin ein Freund Gottes. Da steht auch immer noch ein Bibelvers dabei. Mit der Wahrheit füllen, um die Lüge zu entlarven, um der Lüge zu widerstehen. Was du glaubst, beeinflusst deine Gefühle. Und deine Gefühle beeinflussen dein Verhalten. Punkt 2, denken um zu handeln. Keine Tagträume. War mir auch neu, aber es stimmt. Wenn ich den Tag damit zu verbringe, ich habe meine Lieblingstagträume, ich weiß nicht genau, ob ich ihn euch verraten soll. Er ist so wild. Also, in meinem Lieblingstagtraum bin ich Milliardär, fliege mit einem Luxusjet um die Welt und jetzt kommt der fromme Touch. Das hat mir mal eine Psychologin erklärt, da waren wir mit unserem Sohn und er sollte malen, was er träumt. Kleiner Seitenweg. Und er hat einen Geldautomaten gemalt, wo immer Geld rauskommt. Und dann hat er gesagt,
naja, für die Armen. Ist klar, du Zehnjähriger. Ich sag nicht, wer es war. Ich hab jetzt vergessen, dass ihr hier seid, Jungs. Also in meinem Lieblingstagtraum fliege ich in einem Luxusjet um die Welt, habe überall in der Welt Wohnungen und berate Menschen, wie sie besser mit Gott leben können. Mhm. Aufhör mit Tagträumen. Beschäftige dich mit Dingen, die von Gott sind und von denen du mit ihm herausgefunden hast, dass er sie verwirklichen möchte mit dir. Du machst es ja nicht allein. Plan A ist immer du und Gott zusammen.
Amen.
Ohne dich kann ich nichts tun. Jesus hat das erkannt. Paulus hat das erkannt. Wir tun gut daran, es auch zu erkennen. Gott verlangt auch gar nicht, etwas aus unserer eigenen Kraft zu tun. Im Gegenteil, er will unsere Kraft sein. Er will unsere Wahrheit sein. Dritter Punkt, sofort jeden Gedanken in den Gehorsam Christi gefangen nehmen. Das ist das, was wir eben hatten. Jeden Gedanken, jede Festung, jede Idee, von der wir merken, es ist nicht Gottes Wille. Nimm ihn gefangen. Sag nein, nicht die Wahrheit. Werde ich nicht tun. Ich werde dieses oder jenes tun. Und viertens, Gott um Hilfe bitten. Nächste Folie, letzte Folie. Gott um Hilfe bitten. Seid um nichts besorgt. Sondern in allem sollen durch Gebet eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir haben einen starken Gott. Und er wünscht sich, alles mit uns zusammen zu machen. Er wünscht sich, Gemeinschaft mit uns zu haben. Wir sind bedingungslos, unveränderlich von ihm angenommen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das Lobpreisteam hat noch ein paar Lieder für uns. Naja, haben wir ja abgesprochen. Und ja, ich kann euch nur Mut machen, nehmt diese Zettel mit. Und wenn ihr einer kleinen Gruppe angehört, dann spätestens jetzt entscheiden, diese Woche gehe ich auch hin, besprecht das nochmal durch. Und wenn jetzt die Lobpreiszeit ist, dann nutzt das. Nutzt das, Dinge mit Gott klarzukriegen. Nutzt das, euch von Gott zeigen zu lassen. Wo sind vielleicht so Wege in meinen Denkweisen, in meinem Kopf, die Gott gar nicht will. Er liebt dich. Amen.
Amen.